Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Die meisten von euch kennen das. Auf jeden Fall die, die in einer Familie aufgewachsen sind, die eine Schule besucht haben, mit anderen Menschen zusammen sind, also eigentlich alle, die hier in diesem Raum sind. Ich sag's mal aus meinem Leben, ich habe eine jüngere Schwester und in unserer Familie wurden Aufgaben verteilt. Und ich musste immer die Laufarbeiten übernehmen. Also zum Beispiel den Müll runterbringen, das waren bei uns zwei Stockwerke. Und öfter kam bei mir diese Frage hoch, warum muss ich eigentlich immer den Müll runterbringen und nicht meine Schwester? Oder warum muss ich abtrocknen und die darf spülen? Warum ist der eine so reich und ich komme gerade so durch? Warum hat er so eine Position im Job, in der Gemeinde und ich bin nur ein einfacher Mitarbeiter im Lager? Immer wieder beobachten wir da ganz genau, wer kommt in irgendeiner Situation besser weg als ich? Wer hat mehr Vorteile? Wem geht's besser? Warum hat er so eine leichte Aufgabe oder bedeutende Aufgabe und ich muss buckeln und keiner nimmt das wahr? Alles bleibt immer an mir hängen und die anderen machen sich einen Lenz. Immer ich und die anderen nicht. Kennt ihr so Gedankenspiele? Okay. Die Frage soll es tatsächlich auch hin und wieder in der Gemeinde geben. Warum sind wir immer so am Limit und andere nicht? Warum wachsen die, wir nicht? Und öfter denke ich gerade so an die Christen in der Ukraine. Ob da wohl auch die Frage hochkommt, warum haben wir hier Krieg und die Christen in Bruchsal sitzen heute nett zusammen in einem warmen Gottesdienstraum? Wir vergleichen so oft. Wer hat es besser? Wer hat es besser erwischt? Wer ist schöner? Wer wird gerechter behandelt? Wer muss weniger leisten als ich? Und warum überhaupt? Wen hat es besser erwischt? Das Thema heute lautet Awim. Ja, einige haben das gegoogelt, nichts gefunden. Vielleicht haben auch manche im Hebräischen oder Griechischen nachgesucht. Ihr habt wahrscheinlich da auch nichts gefunden. Ihr werdet da auch nichts finden, denn hier geht es nicht mal so sehr um das Wort, sondern es geht um einen Moment. Es geht um eine Situation. Es geht um ein Denken. Ich möchte euch da langsam hinführen. Gehen wir noch mal an den Ufer des Sees Genezareth. Ich möchte, dass wir uns da noch mal einklinken an das, was Jesus da nach seiner Auferstehung mit den Jüngern erlebt, mit ihnen besprochen hat. Und da hatten wir ein Gespräch beobachtet letzte Woche, ein sehr persönliches Gespräch, das Jesus mit Petrus führte. Jesus hatte Petrus da im Blick, wie er so jeden seiner Leute im Blick hat. Das ist so mal das, was wir vom letzten Mal noch mitnehmen sollten hier rein. Jesus hat dich und mich im Blick, unsere Vergangenheit, was so war, auch in unserem Glaubensleben. Er sieht uns und er redet mit dir. Das war ja letzte Woche, was wir gesehen haben. Jesus hat seine Jünger wie ein guter Hirte nach den aufregenden Tagen in Jerusalem wieder gesammelt und er hat sie wieder hergestellt. Er hat den Thomas wieder zum Glauben zurückgeführt und so hat er auch Petrus wieder hergestellt, haben wir letzte Woche betrachtet. Und das fasziniert mich so an diesem Jesus, dass er seine Leute im Blick hat, ihr Versagen sieht und er zieht sie dennoch immer wieder zurück in ihre Berufung. Da, wo sie mal abgewichen sind. Jesus hat Petrus gesehen, er kannte seine inneren Fragen zu sich selbst, zu seinem Versagen, zu seiner Berufung. Und Jesus hat ihn ermutigt, trotzdem an seiner Berufung festzuhalten, trotz aller Unsicherheiten, trotz aller Fragen. Und am Ende des Gesprächs, das haben wir letzte Woche betrachtet, hat Jesus ihm offenbart, dass er eines Tages Agape-Liebe haben wird, diese Komme-was-da-wolle-Liebe. Und er wird diese Liebe zeigen. Wodurch würde sie auch zeigen? durch seinen Märtyrertod, den er für seinen Glauben sterben wird. Er wird seinen Lauf vollenden, sagt Jesus, aber Petrus wurde eben auch gesagt, dass er nicht an Altersschwäche sterben wird, sondern als Märtyrer. Und jetzt im heutigen Text sehen wir so eine typische Reaktion. So auf diese Info hin, wie Petrus reagiert. Eine Reaktion, die wir alle kennen. Ich habe das vorhin ja nur angedeutet. Wir kommen dann ins Fragen. Ich möchte mit euch den Text für heute lesen. Das sind die letzten Verse im Johannesevangelium. Und ich bitte euch, dass ihr dazu aufsteht. Johannes 21, ich lese mit euch die Verse 20 bis 25. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort unter die Brüder aus, jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dieses geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn diese einzeln niedergeschrieben würden, so würde, denke ich, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Jesus, so bitten wir dich heute Morgen, dass du selbst kommst und uns nochmal mit hineinnimmst, auch in diese Situation und uns hilfst zu verstehen, was das für unser Leben bedeutet. Amen. Amen. Okay, nochmal. Jesus sagte nach dem Gespräch, nochmal von letzter Woche zu Petrus, folge mir nach. Und stell mir das dann so vor, dann stehen alle auf, gehen gemeinsam weiter. Und dann dreht sich Petrus um, sieht den Johannes, der ihnen dicht folgt, und dann sagt er ihm dies. Ich wiederhole das nochmal, Verse 20, 21. Petrus wandte sich um, sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was wird aber mit diesem? Was ist das für eine Frage? Es ist genau dieser Reflex. Jesus redet mit uns, er hat uns im Blick und wir machen es wie Petrus. Wir drehen uns um, wir sehen die anderen und wir vergleichen. Du und ich schauen auf andere und wir vergleichen. Das passiert in diesem Moment hier. Jesus hat ihm gerade gesagt, du wirst dafür dein Zeugnis sterben, worst case. Und es scheint, dass Petrus die Worte und die Bedeutung verstanden hat. Ich werde für meinen Glauben, für meine Nachfolge sterben. Petrus folgt Jesus, dreht sich dann aber nach Johannes um und fragt, was soll aber dieser, oder wörtlich könnte man sagen, dieser aber, was ist mit dem? Petrus wusste jetzt, was Gott in seinem Leben vorhatte und er fragt sich dann ganz natürlich, wenn es so mit mir endet, Herr, was bringt denn die Zukunft für meinen Freund Johannes, der gerade hinter uns geht? Hat er es besser? Kommt er besser weg auf seinem Weg der Nachfolge? Er vergleicht, er fragt sich, ob nur er diese Schwere losziehen muss, ob er damit schlechter wegkommt als andere. Er war sofort neugierig auf die anderen, besonders auf Johannes. Ich denke, Petrus hat den Preis für seine Nachfolge verstanden. Und was tut er dann? Er vergleicht. Herr, was wird aber mit diesem? So, nun löse ich das auf, lieber Sven. Guter Versuch vorhin. Und hier haben wir diesen Awim-Moment. Awim ist also weder Hebräisch noch Griechisch, sondern ein Akronym. Awim steht für, aber was ist mit? Aber was ist mit? Und jetzt setz ein, was du willst. Mit dem oder mit der? Weil Jesus dem Petrus hier sein Ende offenbart, deshalb stellt Petrus diese Frage in die Gruppe. Was ist mit diesem? Kommt er besser dabei weg? Hat er es einfacher? Oder bleibt so ein Ende nur mir vorbehalten, Jesus? Avim-Momente, Avim-Gedanken. Wir vergleichen. Und diese Avim-Momente, ganz ehrlich, ich kenne mich, ich kenne euch nicht so, aber ich schätze, ihr tickt nicht viel anders als ich an manchen Stellen. Die kommen öfter, als wir denken. Aber was ist mit dem? Was ist mit der? Wir vergleichen. Es ist ja so, also Musiker zum Beispiel haben kein Problem mit Malern, wenn sie besser malen. Sie haben ein Problem, wenn andere besser singen. Versteht ihr? Das lähmt und man vergleicht. Als ich von meiner Bibelschulzeit in eine Gemeinde gegangen bin, war ein hervorragender Lehrer, der hat gepredigt und ich habe mich immer verglichen und gesagt, aber was ist mit dem, der ist so gut, das schaffe ich nie. Und ich habe mich zurückgezogen. Also diese Avel-Momente, wo du dich vergleichst, auch, aber was ist mit dem, warum ist der so gut und ich kriege das alles nicht hin. Avim-Momente, Avim-Gedanken. Wieso sieht das Ende meines Weges so bitter aus, fragt Petrus. Warum ist meine Aufgabe so schwer? Warum bleibt sowas immer an mir hängen und überhaupt, was ist eigentlich mit dem oder den anderen? Avim-Momente. Immer ich und die anderen nicht. Wer kommt besser in der Situation weg? Wer hat mehr Vorteile? Wem geht's besser? Kennt ihr das? Petrus fragt, aber was ist mit Johannes? Petrus interessiert sich in dieser Situation, in diesem Moment für die Zukunft von Johannes. Wird es ihm ähnlich gehen wie ihm? Wird er auch leiden müssen? Oder kommt der Johannes etwa besser dabei weg? Und was sagt jetzt Jesus in diesem Avim-Moment? Und ich wünsche mir so, dass wir uns das merken für unser Leben, für die Zukunft, bis Jesus wiederkommt. Und wenn wir wieder dabei sind, so einen Avim-Moment zu denken oder rumzuspinnen, dass uns diese Situation, egal ob in unserer Ehe, bei der Arbeit, in der Gemeinde, wenn wir uns vergleichen, wenn so ein Avim-Moment kommt oder ein Avim-Gedanke da ist, dass wir das verstehen, Jesus, geht es weiter um dich und um deine Nachfolge. Darüber müssen wir nachdenken. Jesus spricht zu ihm, Vers 22, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Schau, ich sehe da immer wieder, dass Jesus ein wahrer Hirte war, der Wahrheit in das Leben seiner Jünger hineingesprochen hat. Und sowas fühlt sich nicht immer im ersten Moment gut an. Was geht es dich an? Ich weiß nicht, wie ihr das... Wenn dir das einer sagt, was geht dich das an? Oh. Du Nase weiß. Dieses öffentliche Korrigieren. Aber das war so wertvoll für Petrus, so konfrontiert zu werden. Das ist das, dem wir weichen wir immer aus. Wir fühlen uns da nicht so wohl. Mag sein. Petrus hilft es. Petrus hat sich ja schon fast öfter dran gewöhnt. Wie oft wurde der öffentlich korrigiert? Hier schon wieder. Und Jesus tadelt ihn hier für seine Neugier und für sein Vergleichen. Was für eine scharfe Frage, was geht es dich an? Löst keine guten Gefühle aus. Kann es sein, dass Gemeindeleben hin und wieder keine guten Gefühle auslöst? Ist das unser höchstes Ziel, uns gute Gefühle zu geben? Wir wollen der Wahrheit näher kommen. Was geht es dich an? Das, was die Jünger an diesem Morgen nach dem Frühstück lernten, das sind auch für uns so wichtige geistliche Lektionen, für uns persönlich, für unser Miteinander und in der Gemeinde und gerade auch in diesen Avim-Momenten oder wenn wir Avim-Gedanken denken. Ich möchte euch drei Dinge hier herausgreifen nochmal. Was lehrt uns dieses Gespräch? Ich denke, Jesus führt darin aus, dass er sagt, hör auf mit Vergleichen. Hör damit einfach auf. Okay, lassen wir es einfach weg. Hör auf, es ist schwer. Aber wir können es einüben. Einüben. Und das müssen wir auch bewusst einüben. Sensibel werden, wenn dieser Avim-Moment wieder da ist, der mich lähmt, der mich zurückschmeißt und aufgeben lassen will. Dass wir dann sagen, ups, ein Awim-Gedanke. Oh, das ist eine Awim-Situation. Ich muss aufpassen. Also nachdem Petrus erfahren hat, was mit ihm passieren wird, fing er an, sich mit seinem Bruder zu vergleichen, mit Johannes. Herr, was soll aber dieser? Oder was ist mit dem? Und wie oft tun wir das Gleiche? Ob versteckt oder offen. Jesus will, dass wir ihm nachfolgen, dass wir mitarbeiten und unser Blick geht zu den anderen. Aber was macht der? Oder der macht doch auch nichts. Oder so gut wie der bekomme ich das aber nicht hin. Ich blamiere mich nur. Der andere macht es doch viel besser. Das sind Awim-Momente. Aber auch, wieso soll ich hier diese Laufarbeit machen? Wieso nicht der oder die? Wieso soll ich mich in die Liste eintragen? Warum nicht der oder die? Awim-Gedanken. Meine Situation in der Nachfolge immer mit dem anderen zu vergleichen und zu fragen, warum hat es der besser als ich? Oder warum sollte ich, warum nicht der? Und jetzt hören wir genau, was Jesus weiter sagt. Und das ist so eine Ermutigung. Er sagt, wenn ich will, dass der bleibt, wenn ich will, das ist so ein ermutigendes Wort. Das heißt doch, wir bleiben, solange wie er es will. Und das ist der zweite Gedanke hier. Leb doch mit dem Wissen um die Souveränität Gottes in deinem Leben. Diese Aussage war und ist für mich eine unfassbar große Ermutigung für mich selbst, für meinen Dienst, auch hier in der Gemeinde. Warum? Ich möchte euch das erklären. Ihr könnt mir glauben, dass Selbstzweifel ein guter Kumpel und Wegbegleiter für mich ist. Beste Freunde. Auch immer nie zu genügen. Es reicht nie. Am besten aufhören. Warum bin ich überhaupt noch da? Und dann werde ich ja auch verglichen. Und die Anforderungen von anderen werden an mich herangetragen. Was ist mit dem? Der müsste doch aber noch. Und das sollte auch noch. Und so. Verrückt. Und manchmal frage ich mich, ob aufhören nicht das Bessere wäre. Kennst du das? Kumpel Selbstzweifel. Dich persönlich und auch in deinem Dienst, in deiner Mitarbeit, in der Gemeinde. Und dann lese ich jetzt hier den Grund, warum ich noch hier bin. Warum ich noch lebe. Warum ich diese Aufgabe in der Gemeinde noch habe. Warum? Weil er es will. Weil er es will. Das ist so eine Ermutigung. Ich lebe, weil er es will und ich bleibe, solange er es will. Das ist die Souveränität meines Gottes. Kennt ihr das Kinderlied? Ich weiß nicht, ob es meine Mutter oder meine Oma vorgesungen hat. Das heißt, morgen früh, wenn Gott will, ihr kennt es auch, wirst du wieder geweckt. Was ist das für eine tiefe Wahrheit? Du öffnest morgens deine Augen und betest, Jesus, du willst immer noch, dass ich bleibe. Also lebe ich und arbeite weiter mit allen Grenzen und mit meinen Defiziten und ich folge dir nach. Schaut, die Antwort des Herrn an Petrus ist eine Ermahnung und ist aber gleichzeitig eine Ermutigung, unser Leben und unseren Dienst, unsere Aufgabe, unsere Mitarbeit genauso zu sehen. Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht sich an? Folge du mir nach. Jesus trägt die Verantwortung für unser Leben und unseren Dienst und er entscheidet, wenn beides endet. Und solange er noch kein Nein gesagt hat zu meinem Leben, machen wir weiter. Und gehen wir weiter. Robert Murray M. Cheney war Pastor in Schottland. Und wenn ihr hier an seinem Geburtsdatum sehen könnt, er ist nur 30 Jahre geblieben. Der wurde nur 30 Jahre alt. Aber hört, was er schreibt. In einem Brief hat er Folgendes zusammengefasst. Unser himmlischer Vater hat uns durch, ich habe es auch vorne, warte mal, könnt ihr mitlesen. Unser himmlischer Vater hat uns durch so mancherlei Prüfungen und Gefahren hindurchgeführt, sodass ich überzeugt bin, er wird es bis zuletzt tun. Wir werden wie Johannes unseren Lauf vollenden. Sind nicht des Tages 12 Stunden? Und sind wir nicht alle unsterblich, bis unser Werk vollendet ist? Sind wir nicht alle unsterblich, bis unser Werk vollendet ist? Was ist das für eine Wahrheit, die Jesus hier ausspricht? Wenn ich will, dass er bleibe, das geht sich an. Ich entscheide über sein Leben und ich entscheide auch über deins. Schaut, so viele Nachfolger in der Kirchengeschichte, die haben mich so ermutigt, als ich ihre Biografien gelesen habe. Sie sind treu geblieben in Verfolgungen, im Gefängnis. Sie blieben treu, als sie gehänselt wurden. Sie blieben treu mitten in ihren Depressionen. Einige hatten mit Selbstmordgedanken zu kämpfen. Christen, Leute, die in der Gemeinde gedient haben. Andere waren körperlich angeschlagen. Und sie sind ihren Weg gegangen im Vertrauen auf den souveränen Gott und haben sich und ihren Dienst nicht verglichen mit anderen, denen es scheinbar so viel besser geht. Lebe und erfülle deinen Auftrag mit dem Wissen um die Souveränität Gottes. Das ist die Message hier. Und was sollen wir tun, während wir bleiben, weil er uns jeden Morgen die Augen wieder öffnet? Was sollen wir tun? Folge du mir nach. Folge du mir nach. Auf was soll Petrus stattdessen seinen Fokus setzen? Auf die Nachfolge, auf die persönliche, die ihn betrifft. Und das deutet doch an, dass das Hauptanliegen von Petrus nicht Johannes' Weg in der Nachfolge sein soll, sondern dass es um seine beständige Hingabe an Jesus und seinen Dienst geht. Das ist das Entscheidende. Unser eigener Dienst für Christus muss unsere Leidenschaft werden. Und wir sollen uns dabei nicht ablenken lassen durch die Stärke oder die Schwächen anderer Christen. Nicht ablenken lassen dadurch, wie leicht oder wie schwer oder erfolgreich oder erfolglos der Weg für andere ist. Folge du mir nach. Geh du deinen Weg mit Jesus. Und das wird eines Tages die Frage sein, die zählt. Wie sind wir ihm nachgefolgt ohne den Vergleich mit anderen? Spielt keine Rolle. Schau, das ist Klartext im Blick auf persönliche Nachfolge, den Jesus hier spricht. Jesus sagt, dass Petrus das nichts angeht, wie es mit Johannes weitergeht. Johannes hat seinen eigenen Auftrag zu erfüllen und Petrus soll sich um seinen kümmern. Schau, letzte Woche haben wir gelesen, dass Jesus Petrus sagt, folge mir nach. Und das wird hier jetzt nochmal stärker hervorgerufen, durch welches Wort? Du. Folge du mir nach. Jesus macht deutlich, dass es eine Sache zwischen ihm und Johannes war und nicht zwischen ihm und Petrus. Jesus geht es weiter um dich und um die Herausforderung an dich. Folge du mir nach. Lass uns das ein wenig mal hier rausgehen aus dieser Szene am See. Ich will mich da nochmal mit was hineinnehmen, was mir in der Woche nochmal deutlich geworden ist. Kann es sein, dass manche Christen die Dimension ihres Lebens, ihrer Art, ihrer Fähigkeiten, ihres Persönlichkeitsstils und ihrer Berufung noch gar nicht richtig verstanden haben, was dahinter steht. Ich möchte mit euch ganz kurz einen Abschweif machen ins Alte Testament. Die Berufung von Jeremia, lass uns sie lesen. Jeremia 1, Verse 4 bis 5. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach: Bevor ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten an die Nationen habe ich dich bestellt. Was ist das für eine Wahrheit? Die Wahrheit über einen souveränen Gott. Wir sind kein Produkt von Zufallskräften, sondern ein Geschöpf Gottes. Ja, ich weiß, ihr wisst das. Ich möchte an dieser Stelle aber nochmal betonen. Es geht hier mehr auch mir um die Konsequenz, was das bedeutet, wenn wir das als wahr erachten. Gott hat uns im Mutterleib gebildet. Was ist das für eine geniale Wahrheit? Unsere Gene sind nicht irgendwie zusammengekommen. Wir sind nicht das Produkt von anonymen Zufallskräften, sondern wir sind ein sichtbar gewordener Gedanke Gottes. Und jetzt heißt es, so wie wir geworden sind, hat er uns kreiert. Unsere Augen, unsere Haarfarbe, unsere Körpergröße, unsere Begabung, unsere Psyche, unsere Nerven und die damit verbundenen Begrenzungen. Und David sagt, meine Nieren hast du gebildet, du hast mich gewoben, Schoß meiner Mutter. Und vielmehr sagt er, ich danke dir, dass ich erstaunlich wunderbar gemacht bin. Und meine Seele erkennt das. Und David bekannte nicht nur, dass der Allerhöchste ihn gemacht hatte, sondern auch, dass er ihn wunderbar gemacht hat. Ist das auch dein Bekenntnis? Oder hast du zu viele Ave-Momente, dass das gar nicht mehr vorkommt? Kannst du trotz seiner vielen körperlichen und nervlichen Schwächen Gott von Herzen danken, dass er dich nicht nur gemacht, sondern dass er dich wunderbar gemacht hat? Das ist das eine, womit wahre Gottesfurcht beginnt. Und dann heißt es hier sogar, dass Gott dich schon kannte, bevor er dich im Mutterleib bildete. So redet er mit Jeremia. Und dieses Kennen, das müssen wir verstehen, ist mehr als nur ein Vorauswissen, dass du mal existieren wirst. Gott sieht nicht nur im Voraus, wie sich ein Mensch im Mutterleib entwickelt, sondern als Erschaffer bestimmt er das auch ganz genau mit einem Ziel. Darum war auch vorherbestimmt, wie Jeremia werden sollte und was aus ihm werden sollte. Denn die Worte hier sind, bevor du aus dem Mutterschoß hervorgingst, habe ich dich geheiligt und zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Das heißt, all das, was im Mutterleib passiert ist. Weiterer Blick heißt, dafür habe ich dich schon vorbereitet für deinen Dienst. Und das ist eine wunderbare Parallele eigentlich zu dir und zu mir. Und Gott hat dich im Mutterleib gebildet, damit auch du für deine spätere Bestimmung richtig vorbereitet bist, so wie du heute bist. Das heißt, er hat seine Nachfolger bereits geheiligt, ausgesondert, bevor sie geboren wurden, damit sie zu seiner Verherrlichung leben können. Folge du mir nach. Der Allmächtige hat dich vor Grundlegung der Welt bestimmt, ein glaubender Mensch zu werden und ihm zu dienen. Und damit es auch dazu kommt, hat er alle deine Lebensverhältnisse vorab schon entsprechend geordnet. Und jetzt schaust du aus dieser Perspektive zurück auf dein Werden, sogar schon vor deiner Geburt. Ja, du kannst schon in die Ewigkeit reingucken und du wirst diesem Herrn anbeten, weil du nicht fassen kannst, warum gerade dir eine solche vorlaufende Gnade überhaupt zuteil geworden ist. Und dann sagt Jesus so einem Menschen wie Petrus, folge du mir nach, du, so wie du bist, so wie Gott dich geschaffen hat, mit deinen Fähigkeiten und mit deinen Grenzen. Und nicht im Vergleich mit anderen, sondern so wie du bist. Hinter diesem Sein steht dieser Gott, der dich vorbereitet hat für diese Nachfolge. Und er hat sogar was getan? Er hat sogar die Werke vorbereitet, die er durch dich tun will, durch dein Typ Mensch. Epheser 2, Vers 10 schreibt Paulus, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln können. Ich kann nicht in dem Werk eines anderen wandeln, mit einer anderen Art, mit einer anderen Fähigkeit, etwas, was ich gar nicht bin. Muss ich auch nicht. Folge du mir nach. Dein Typ ist dazu gefragt, nicht dein Nebenmann oder deine Nebenfrau von heute Morgen. Er hat dich dazu vorbereitet vor aller Zeit. Sogar die Aufgaben, die wir nun tun sollen, sind sehr klar gewesen bei deiner Schöpfung. Ich weiß, dass das unseren Rahmen des Denkens sprengt, aber wir können ja auch so eine Wahrheit einfach annehmen. Ich verstehe auch nicht alles. Ist mir zu groß. Aber wir reden hier über Gott, versteht ihr? Also wir können auch eine Wahrheit einfach mal nur annehmen, ohne darüber lang und breit zu diskutieren. Jetzt gehen wir zurück an den See hier von Genezareth. Es ist nun so, wie es auch öfter ist in Gemeinden, es gibt Missverständnisse. Hier meinten nun einige, als sie das gehört haben von Jesus, dass Johannes nicht sterben würde. Jetzt lesen wir den Text nochmal, Vers 23. Aufgrund dessen, was Jesus jetzt gesagt hat, es ging nun dieses Wort unter die Brüder aus, jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Also hier korrigiert Johannes nochmal ein Missverständnis. Missverständnisse gab es öfter unter den Jüngern. Sie kommen auch in Gemeinden vor, aber wir müssen sie korrigieren, müssen darüber reden. Johannes tut das. Und er korrigiert hier die Schlussfolgerung, dass der Jünger Johannes nicht sterben würde. Das hat Jesus nicht gemeint, sondern er sagt nochmal, was hat Jesus hier wirklich betont? Betont hat er, was geht es dich an? Das war der Grund, warum er gesprochen hat. Die Betonung ist nicht, Johannes bleibt bis zur Wiederkunft, sondern Jesus erklärte Petrus nur, dass es ihn nichts angeht, wenn Johannes bis zu seinem zweiten Kommen leben würde. Was sollte er tun? Er sollte selbst ein treues Leben führen und sich nicht mit anderen vergleichen. Das war die Betonung. Schaut, an dieser Stelle endet nun dieser faszinierende Bericht von Johannes. Sein ganzes Evangelium. Und wir sind nun seit 4 Jahren, liebe Gemeinde, die ihr durchgehalten habt, nach 4 Jahren, und ich habe nachgezählt, 114 Predigten, am Ende dieses Evangeliums angekommen. Und schließen wir jetzt dann auch mit den Worten, die Johannes selbst für sein Evangelium sieht. Dies ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dieses geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn diese einzeln niedergeschrieben würden, so würde, denke ich, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Das ist sein Abschluss dieses herrlichen Evangeliums. Er redet diese Dinge und damit bezieht er sich höchstwahrscheinlich auf das gesamte Evangelium. Diese Dinge alle habe ich geschrieben. Er hat berichtet, was er gesehen hat. Und er redet von seinem Geschriebenen als ein Zeugnis. Und das Wort Zeugnis ist ein wichtiges Wort im ganzen Evangelium, vor allen Dingen in den ersten 11 Kapiteln. Und hier wird nochmal betont, dass Johannes selbst persönlich Zeuge war. Ich habe es erlebt. Und deswegen habe ich es euch niedergeschrieben. Und sein Zeugnis ist wahr. Jetzt steht das hier zunächst mal in Einzahl. So hat Johannes auch sich selbst öfter erwähnt, dass er ein Zeuge ist. Ich erinnere euch nochmal an Johannes 19, Vers 35. Da hat er gesagt, und der es gesehen hat, hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist. Warum? Damit auch ihr, was tut? Glaubt. Glaubt. Jetzt sehen wir hier aber einen Punkt. Auf einmal redet er Mehrzahl. Ist euch das aufgefallen? Wir aber, schreibt er. Jetzt meinen einige, das Evangelium sei in Ephesus geschrieben worden. Ich denke das auch. Aber dass hier die Ältesten der Gemeinde in Ephesus das sozusagen nochmal als Bestätigung dazu geschrieben haben. Wir wissen. Ist eine Möglichkeit. Also damit wäre dieser Satz so ein Zusatz, vielleicht der Gemeinde in Ephesus oder ein Zeugnis der Urkirche. Wir wissen, dass sein Zeugnis das von Johannes wahr ist. Sicher ist, dass die Menschen damals die Fakten mit Sicherheit besser kannten als jede andere Generation. Möglich ist aber auch, dass Johannes hier selbst betont, dass sein Zeugnis und dass der anderen Apostel hinter diesem Schreiben steht. Das hat er öfter getan. Er sagt zum Beispiel, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, ganz am Anfang Kapitel 1, und meint damit auch sich und die Apostel. Und vielleicht meint er das hier auch. Und er sagt, ich habe es euch schriftlich festgehalten. Leute, wir besitzen in diesem Buch, Johannes Evangelium inklusive und alles andere, alles, was wir brauchen, um zum Glauben zu kommen. Wir haben alles in diesem Buch, um im Glauben zu wachsen. Und wir haben alles in diesem Buch, um im Glauben auch zu bleiben. Geschriebenes Wort, Gottes Weisheit. Und dennoch sagt Johannes, es sind noch viele andere Dinge passiert, die sind nicht geschrieben. Die Welt könnte es nicht fassen. Einfach zu viel. Und jetzt möchte ich mit euch diese ganze Serie abschließen, indem wir auf das letzte aufgeschriebene Wort, Zitat von Jesus, nochmal blicken. Das ist das letzte Zitat im Johannesevangelium und ich finde es so wertvoll. Vers 22. Jesus sagt, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Wer diesen Messias kennt, der kann mit dem vergleichenden Awem-Fragen aufhören. Und einfach treu seinen Weg mit Jesus gehen, der uns berufen hat, der uns bereits vor unserer Geburt so geplant hat, dass wir vorbereitet sind für alles, was uns auf dem Weg passiert. Die Frage ist, glaubst du das heute Morgen? und sagst, hier bin ich, okay. Egal, was andere machen, ich folge. Achtet bitte auf Awim-Gedanken. Achtet auf Awim-Momente. Wir haben diese Awim-Momente auch in der Gemeinde. Achtet darauf, wenn die kommen. Hier die letzten Worte von Jesus im Johannesevangelium nehmen dich wieder in den Blick. Hören wir auf, uns mit anderen zu vergleichen, die alle anders erschaffen sind und die auch ihren Weg gehen. Achtet bitte drauf, diese Awim-Momente nicht zum Zentrum eures Denkens zu machen. Lass uns Jesus nachfolgen, jeder persönlich. Folge du mir nach, sagt Jesus. Und das ist so ein wichtiges letztes Zitat aus dem Johannesevangelium. Gut, lass mich nochmal beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen und dann wollen wir noch ein Lied singen, was das ausdrückt, dass wir ihm nachfolgen. Jesus, wir waren jetzt vier Jahre hineingenommen worden in dieses Evangelium. Wir bitten so, dass du selbst als Person für uns das Wichtigste geworden bist. Wir haben Herrlichkeit gesehen. Und damit haben sie dich gemeint. Und so bitte ich dich, dass du uns leitest, dass unsere persönliche Nachfolge sich an dir allein orientiert und wir dadurch auch bereit werden, im Miteinander ganz neu zu leben, verbindlich zu werden, Verantwortung zu übernehmen, Veränderung zulassen, Vertrauen aufbauen. Ich danke dir für diese Lektion, die du Petrus damals gegeben hast, dass du Wahrheit ins Leben hineingesprochen hast. Und so bitte ich dich, dass das auch bei uns passiert und dass wir wachsam sind für Awim-Gedanken und Awim-Momente. Amen.